Alles wird gut. Ne, Inge? Alles wird gut. Genau, der Bibeltext heute ist aber trotzdem herausfordernd. Alles wird gut klingt so, als ob wir heute so Eier-Popeia-Text machen und so. Alles einfach, aber das wird sicher nicht so. Wir gucken in die Offenbarung, ins Kapitel 17. Einen Text, den ich sehr liebe, der sehr besonders ist, sehr absurd auch. Die Uta schüttelt schon mit dem Kopf. Ach so. Ich glaube, du liest gerade den Text und denkst dann, nein, 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 was macht denn heute? Ach so. Hoffentlich ist nichts Wichtiges, wenn sie während dem Gottesdienst anruft. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Weihnachtszeit mit Erholung, mit einigen genussvollen, schönen Momenten. War sicherlich auch stressig, Familie zu besuchen und hin und her. Ich hoffe, ihr hattet nicht so viel Sodbrennen. Das ist immer mein Problem an Heiligabend oder an Weihnachten. Da esse ich zu viel Zeug, was ich nicht so gut vertrage. Alles wird gut, sagt man Kindern, wenn sie traurig sind oder wenn sie enttäuscht sind von irgendwas. Du, alles wird gut. Stimmt auch meistens bei Kindern. Meistens wird ja auch wieder alles gut, auch in unserem Leben. Wir wissen, es wird aber auch nicht alles immer gut. Oder was ist eigentlich gut? Und trotzdem habe ich gedacht, ich schreibe das mal über diesen Text, weil für mich ist die Advents- und Weihnachtszeit eine Hoffnungszeit. Eine Zeit, in der ich weiß, Gott ist König. Er sitzt im Regiment. Und wir schauen auf den Gott, der alles in der Hand hat und der gleichzeitig, wie hast du es gesagt, Inge, lächerlich, die neue Lächerlichkeit Gottes. Das hat mich sehr angesprochen. Gleichzeitig wird Gott so ein kleines Kind, so ein Baby und kommt in diese kaputte, auch unheilvolle Welt. Und den Text, den wir uns zusammen anschauen, der steht, wie gesagt, in der Offenbarung, Kapitel 17. Kleiner Spoiler-Teaser, nicht sag mal, Triggerwarnung. Es geht um eine Hure, die Hure Babylon. Und mit der beschäftigen wir uns heute mal. Ich lese einmal den Text vor und ihr dürft mitlesen, still. Einer der sieben Engel, die sieben Schalen trugen, kam zu mir und sagte: Komm, ich werde dir zeigen, wie die große Hure bestraft wird. Die Stadt, die an vielen Wasserarmen erbaut ist. Die Könige der Erde haben sich mit ihr eingelassen. Alle Menschen sind betrunken geworden, weil sie sich am Wein ihrer Unzucht berauscht haben. Der Geist Gottes nahm Besitz von mir und der Engel trug mich in die Wüste. Dort sah ich eine Frau. Sie saß auf einem scharlachroten Tier, das über und über mit Namen beschrieben war, die Gott beleidigten. Das Tier hatte sieben Köpfe und zehn Hörner. Die Frau trug ein purpur- und scharlachrotes Gewand und war mit Gold, kostbaren Steinen und Perlen geschmückt. In ihrer Hand hielt sie einen goldenen Becher. Er war gefüllt mit den abscheulichen Gräueln ihrer Unzucht. Auf ihrer Stirn stand ein geheimnisvoller Name: Babylon, die Große, die Mutter aller Hurerei und allen Götzendienstes auf der Erde. Ich sah, dass die Frau betrunken war vom Blut der Menschen aus Gottes heiligem Volk. Sie hatte das Blut aller getrunken, die als Zeugen für Jesus getötet worden waren. Ich war starr vor Entsetzen, als ich sie sah. Alles wird gut. Hier vielleicht noch nicht. Aber wie es dann weitergeht, dann merken wir, dass es doch alles Gottes guter Plan ist. Wenn wir die Offenbarung lesen, müssen wir uns bewusst machen, die ersten Texte in der Bibel, ne, so Schöpfungstexte, die gucken auf den Menschen drauf und schauen so, was alles noch passieren wird. Sie gucken in die Zukunft, wissen ja noch nicht, wie es so weitergeht mit dem Volk Gottes und so weiter. Die Texte der Offenbarung gucken zurück. Sie schauen von hinten auf die Geschichte der Menschheit drauf. Manche lesen die Offenbarung wie so ein: Ich stehe heute hier und mal gucken, was alles noch kommt. Also so Endzeit, Fahrplan, was passiert. Ich lese die Offenbarung immer von hinten. Sie sagt mir, was alles schon passiert ist. Und das, was noch kommen wird, ist ehrlich gesagt auch nichts Neues. Das war alles schon da. Es gibt nichts Neues unter der Sonne, sagt das Buch Prediger. Das Buch der Offenbarung guckt zurück auf die Geschichte der Menschheit, auf all das, was da passiert ist. Auf die Königreiche und Weltreiche und die Herrscher und auch alle Christenverfolgung ist da mitgedacht. Die Texte in der Offenbarung halten der Menschheit den Spiegel vor Augen. Es sind Hoffnungstexte. Texte, die uns Mut machen sollen. Und ich glaube, je größer die Not und das Leid ist im Leben, desto mehr können diese Texte der Offenbarung uns Mut geben, uns Halt geben, uns Kraft geben. Ich liebe die Offenbarung, weil sie aus Bildern besteht. Es ist ein Bilderbuch. Apokalyptische Bilder, die da vorkommen. Und diese Bildsprache, auf die muss man sich halt ein Stück weit einlassen, wenn man die Offenbarung liest. Da darf man jetzt keine Angst davor haben. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel ein Bild, was völlig absurd ist. Auf einem Tier, so ähnlich wie so ein Panther oder so, scharlachrot, sitzt eine Frau in kostbaren, edlen Gewändern, mit Edelsteinen, mit Gold, mit unheimlich Schmuck behangen, wie ein Christbaum so. Und sie hat ein Stirnband, vielleicht so ähnlich wie die Freiheitsstatue, hat die nicht auch ein Stirnband? Oder eine Krone oder irgendwas. Man sitzt da, ich stelle mir vor, der Lippenstift total verschmiert. Man merkt, die ist auch nicht mehr ganz bei Sinnen. Sie wackelt so ein bisschen hin und her, sie torkelt, sie ist betrunken. Wer ist diese Frau? Das ist ein Bild, was uns vor Augen gemalt wird. Bildsprache ist eine schöne Sprache. Wir reden gern mit Bildsprache. Wir sagen zum Beispiel, boah, dieser Mensch, der hat überall Augen. Heißt nicht, dass der überall Augen hat, das wäre auch komisch. Heißt, sieht alles. Meine Mutter, die hatte überall Ohren. Und wenn sie Nachtdienst hatte, dann hieß es für uns, wir müssen durchs Haus schleichen, um sie nicht aufzuwecken, weil sie hört alles. Wir kennen Bildsprache, wir sagen, oh, der ist schnell wie eine Gazelle. Und in der Offenbarung würde das Ganze vielleicht so heißen, ich sehe eine Gazelle. Dass die schnell ist, das muss sich der denken, der es liest. Also wir lassen uns auf die Bildsprache ein bei der Offenbarung, wenn wir uns darauf einlassen, nehmen wahr, sehen, lassen uns auch befremden. Das sind lauter fremde, komische Bilder auch. Warum ist jetzt hier so ein Tier und was hat es 7 Köpfe und 10 Hörner? Also es sind auch völlig absurde Fantasiebilder, die da kreiert werden, absolut spannend. Ich möchte mit euch jetzt auf dieses Bild nochmal draufschauen, auf diese Hure, wie es hier heißt, die in der Wüste sitzt. Die Offenbarung, die liest man am besten so, oder ich lese sie so. Ich sag mal, ich lese sie so. Ich lese erst die Bilder, mache mir Gedanken darüber, was sehe ich da, was kommt mir vor Augen, was assoziiere ich mit diesen Bildern, was macht es mit mir. Das sind ein Stück weit auch zeitlose Bilder, auch wenn sie aus der Zeit damals stammen und ich jetzt einen Panther, weiß ich gar nicht, wann ich mal ihn gesehen habe. Aber der Panther hat Bärenfüße, einen Bär habe ich schon mal gesehen und er hat ein Löwenmaul, einen Löwen habe ich auch schon gesehen. Also dann habe ich schon was vor Augen. Also das eine ist das, was assoziiere ich. Das andere ist, ich gucke auf Bibelstellen in der Offenbarung, die auch davon sprechen. Da werden wir merken, dieses Tier kommt ja schon mal vor in Offenbarung 13. Da wird es beschrieben, das kommt aus dem Meer raus. Ja, es wird beschrieben, wie es aussieht, noch etwas detaillierter. Ja, dann kann ich da nochmal nach dem Tier schauen. Und dann im dritten Schritt kann ich gucken, die Offenbarung bedient sich nämlich vieler alttestamentlicher Bilder. Hat auch damit zu tun, dass die Offenbarung zurückschaut auf die Geschichte der Menschheit. Und die Bilder, die waren alle schon mal da. Nichts Neues unter der Sonne. Und dann ist es spannend, da zu gucken. Wir werden heute im Jeremia-Buch mal kurz reingucken. Da kommt diese Hure nämlich auch vor. Ja, damit fangen wir vielleicht gleich mal an. Jeremia 51, Vers 13. Die du an großen Wassern wohnst und große Schätze hast, dein Ende ist gekommen, dein Lebensfaden wird abgeschnitten. So heißt es da. In Jeremia 51 wird noch viel mehr beschrieben über diese Frau. Also es ist kein neues Phänomen, was Johannes da sieht. Es ist etwas, was Israel schon immer kennt. Es ist ein Stück weit was Zeitloses, diese Frau da auf diesem Panther. Das hilft uns, wenn wir versuchen, das auszulegen oder für uns zu verstehen, was bedeutet das? Wer ist denn diese Frau? Mit wem haben wir es denn da zu tun? Es ist schon mal eine Hure. Was macht eine Hure aus? Du gehst dorthin, oder am besten auch nicht, weil du deine Lust befriedigen willst. Was die Hure dir aber nicht geben kann, ist Erfüllung. Es wird immer an der Oberfläche bleiben, was Körperliches. Sie macht nur ihren Dienst. Sie will nur ihr Geld, dann ist sie zufrieden. Sie meint nie dich, geht nicht um dich. Du bleibst unerfüllt. Sie wird dich nicht erfüllen. Sie sitzt an vielen Wassern. Steht es hier in dem ersten? Ja. Die Stadt, die an vielen Wasserarmen erbaut ist, heißt es hier. Babylon war so eine Stadt, die an vielen Wassern erbaut war. Das heißt, für so eine Stadt wie Babylon, Handel floriert, ne, da kommen immer Schiffe rein und raus. Militärisch, man ist stark, man ist überlegen, ne, man hat Waffen, man ist gut geschützt. Man sitzt, und das finde ich eine schöne Übertragung, man sitzt am Puls der Zeit. Das ist eine schöne Übertragung für an vielen Wasserarmen. Man sitzt am Puls der Zeit. So waren die Babylonier auch. Stolz auf ihre Kultur, auf ihre Hochkultur, auf alles, was sie so hatten. Dann lesen wir, die Könige der Erde haben sich mit ihr eingelassen. Die Könige der Erde kennen sie also sehr gut, sind ihre Kunden. Die Mächtigen und Reichen liegen dieser Frau zu Füßen. Bei ihr holen sie sich, was sie brauchen. Und dann steht hier, betrunken sind alle Menschen, weil sie sich am Wein ihrer Unzucht berauscht haben. Der Satz ist jetzt auch interessant. Kann man ja sagen, mit sowas will ich nichts zu tun haben. Jetzt sagt er, alle Menschen. Wir kennen die Frau. Sie ist uns scheinbar gar nicht fremd. Wir kennen sie. Menschen holen sich bei ihr, was sie brauchen. Und jeder hat schon mit ihr zu tun gehabt. Dann heißt es hier in Vers 3, der Geist Gottes nahm Besitz von mir und der Engel trug mich in die Wüste. In die Wüste. Johannes sieht diese Frau in der Wüste. Also das macht das Bild noch absurder. Ne? Ihr wisst, der Panther, die Frau mit dem Kleid und so und den, ne, behangen wie ein Weihnachtsbaum, Stirnband, Lippenstift verschmiert. In der Wüste. Das sind alles Bilder. In der Wüste, weil diese Hure lebt scheinbar in der Wüste. Wenn du sie sehen willst, dann wirst du in die Wüste gebracht. An einem Ort, der erstmal lebensfeindlich ist. An einen kahlen Ort, wo nichts wächst oder gedeiht. Und die Juden sind davon ausgegangen, in der Wüste leben die Dämonen. Wir wissen, dass Jesus verführt wurde in der Wüste vom Satan. Dann merken wir schon, diese Frau ist ein Antibild zu dem Lamm, das in der Offenbarung eine wichtige Rolle spielt. Das Lamm erscheint uns, oder sieht man, in Jerusalem auf dem Berg, mitten in der Stadt. Diese Frau in der Wüste. Wenn du da hingehst, musst du an einen Ort gehen, der völlig lebensfeindlich ist, wo es nicht um dich geht, wo es nicht um Beziehung geht, sondern um Götzendienst, Lustbefriedigung. Sie saß, also dort sah ich diese Frau, sie saß auf einem scharlachroten Tier, das über und über mit Namen beschrieben war, die Gott beleidigten. Auch dieses Tier ist ein Antibild zu dem Lamm. Es ist mit Namen beschrieben, die Gott beleidigen. Also ein Text drauf auf diesem Tier macht es noch absurder, gell? Dieses Tier will mit allem, was es hat, deutlich machen, ich verachte den lebendigen Gott, bin völlig dagegen. Ich hasse diesen Gott. Ich hasse die Menschen, die zu diesem Gott dazugehören oder die den anbeten. Will ich nichts mit zu tun haben. In Offenbarung 13 habe ich schon genannt, da lesen wir, was das, wie dieses Tier aussieht mit Bären, Tatzen, Löwen, Maul. Es ist ein mächtiges Tier. Ein Panther ist schnell, ist gefährlich, reißend. Dieses Tier ist eine Parodie des Lammes. Und das Tier hat 7 Köpfe und 10 Hörner. Das wird beschrieben dann ein paar Verse später, was es auch bedeutet mit den 7 Köpfen und den 10 Hörnern. Aber vorher mag ich mit euch weitergucken. Die Frau trug ein purpur-scharlachrotes Gewand und war mit Gold, kostbaren Steinen und Perlen geschmückt. Also das ist eine reiche Frau. Die hat viel. Woher hat sie ihr Geld? Sie hat ihr Geld dadurch, dass sie sich verkauft hat an die Reichen und Mächtigen dieser Welt. Deswegen hat sie Geld. Ist aber auch nicht mehr schön, wie sie mit Gold, kostbaren Steinen und Perlen geschmückt ist. Es ist einfach zu viel. Wie ein Weihnachtsbaum. Auf ihrer Stirn, in ihrer Hand hielt sie einen goldenen Becher, er war gefüllt mit den abscheulichen Gräueln ihrer Unzucht. Da können wir jetzt wieder in Jeremia 51 gucken. Da ist diese Frau ja schon beschrieben worden. Da heißt es, ein goldener Kelch, der alle Welt trunken gemacht hat, war Babel in der Hand des Herrn. Alle Völker haben von seinem Wein getrunken. Darum sind die Völker so toll, so verrückt geworden. Wie plötzlich ist Babel gefallen und zerschmettert. Heult über Babel. Bringt Balsam für seine Wunden, ob es vielleicht geheilt werden könnte. Wir wollten Babel heilen, aber es wollte nicht geheilt werden. Diese Frau ist völlig resistent gegen jegliche Art von Heilung, ein Angebot, dass sie sich retten lässt, dass nochmal eine Veränderung kommt, dass man sie zurückholt in die Stadt, dass sie mal wieder nüchtern wird. Kein Interesse. Babel hat dicht gemacht. Alle Völker haben von seinem Wein getrunken. Das war Gottes Plan, dass die Völker von diesem Wein Babels betrunken werden. Und dann auf ihrer Stirn stand ein geheimnisvoller Name, Babylon die Große, die Mutter aller Hurerei und allen Götzendienstes auf der Erde. Und dann lesen wir, die Frau war betrunken vom Blut der Menschen aus Gottes heiligem Volk. Was ist das für eine Frau? Dass sie sich freut daran, dass Menschen sterben, dass sie leiden. Sie hatte das Blut aller getrunken, die als Zeugen für Jesus getötet worden waren. Ich war starr vor Entsetzen, als ich sie sah. Ist ja auch eine Sache, die wir oft ausblenden, dass Menschen, dass Christen leiden müssen für ihren Glauben. Dass es da Machthaber gibt, dass es Menschen gibt, die das gar nicht so toll finden, dass Leute an dieses Lamm, an das Kind in der Krippe glauben. Die wissen, dass diese Botschaft Menschen verändert, Menschen anders macht, Menschen neu macht, Herzen verwandelt. Regime wissen, dass man solche Menschen ganz schwer mit eingliedern kann, dass sie immer ein Stück gegen das System sein werden. Wer ist jetzt diese Frau, die auf dem Tier reitet? Wir lesen, die Offenbarung schaut ja so zurück in die Geschichte. Wir lesen, es ist Babylon, Land, Stadt, Babylon, dieses Großreich, dieses Weltreich. Die babylonischen Herrscher, die sind wie Götter verehrt worden. Die Babylonier, die waren, haben wir schon gehört, stolz auf ihre Kultur, auf ihr Wissen, auf all das, was sie so hatten. Eine Hochkultur. Babel steht dafür, man macht sich selbst zum Gott. Und die Folgen, die das hat, für Natur und für Mensch, sind katastrophal. Aber es ist Babylon egal. Wenn man diese Auslegung zu den Versen liest, das kommt dann ab Vers 7, also wenn wir jetzt weiterlesen würden, wir gucken auch gleich mal rein, dann lesen wir, dass da noch mehr dazu beschrieben ist, wer diese Frau ist und was es mit ihr auf sich hat. Johannes hat noch eine andere Großmacht vor Augen und das ist die Großmacht seiner Zeit, das ist das Römische Reich. Da heißt es, die Hure, die auf 7 Hügeln sitzt. Oder von 7 Königen bzw. Kaisern ist die Rede. Für Johannes ist es nicht Bamberg, ist auch auf 7 Hügeln erbaut, sondern das Römische Reich. Das ist das, was er kannte. Das ist das, was ihm bekannt war, was er gesehen hat. Heute haben wir, wenn wir zurückschauen in die Geschichte, ne, können wir mit uns in Babylon beschäftigen, wir können uns mit anderen Großmächten, auch mit dem Römischen Reich beschäftigen. Wir leben aber heute in einer anderen Zeit. Es sind andere Großmächte, es sind andere Spannungen, die in der Welt da sind. Es sind andere, die postulieren oder sagen, ich habe die Macht, ich habe mehr zu sagen. Auch dafür steht diese Hure. Man kann sie nicht in die Geschichte irgendwie festnageln oder sagen, diese Hure ist gleich, weil sie war nie weg. Sie war immer da. Die Hure steht, das ist meine Auslegung, könnt gern kritisch sein und eine andere haben, ist auch recht. Diese Hure steht für Selbstherrlichkeit. Die Selbstherrlichkeit der Reichen, dass ich mir mit Geld alles kaufen kann. Dass ich mich selbst zum Gott machen kann. Diese Hure steht für die Ausbeutung dieses Planets. Für die Entwürdigung von Menschen. Dass Menschen geopfert werden oder Opfer sind. Der Systeme und jeder sagt, es ist halt so. Diese Hure steht dafür, dass die Reichen bevorzugt werden und die Armen leiden müssen. Dass der Mensch als Ebenbild Gottes mit Füßen getreten wird. Die Hure steht für Ungerechtigkeit, für Korruption, auf Kosten der anderen leben. Und sie steht auch für den Hass auf Christen, auf Menschen, für die Liebe des Ein und Alles ist. Und sollte ich ein Wort finden, ein Wort für diese Hure, dann würde ich sie nennen Selbstherrlichkeit. Selbstherrlichkeit. Und dann merkt man, oh ja, das kenne ich. Diese Hure kenne ich, mit der habe ich mich auch schon eingelassen, mit der hatte ich auch schon zu tun, die ist mir jetzt gar nicht so fremd. An der kann man sich berauschen. Man denkt, wow, was ich bin, was ich kann, was ich mir aufgebaut habe, was ich alles weiß. Diese Selbstgerechtigkeit und Selbstherrlichkeit, die gibt es in verschiedenen Facetten, mit verschiedenen Gesichtern. Es ist aber immer ein und das andere verschmierte Gesicht dahinter. Diese Frau. Mein Predigtitel heißt ja, alles wird gut. Alles wird gut. Ja, was wird denn gut? Wie geht es denn da so weiter? Und wir lesen, wenn wir weiterlesen in Vers 14, das Lamm wird gegen das Tier kämpfen. Das werden wir lesen. Das Lamm wird gegen das Tier kämpfen. Das ist auch eine Bildsprache. Stellt euch ein Lamm vor und so einen wilden Panther mit Löwenmaul. Ja, wer wird denn da jetzt gewinnen? Schafe. Es ist ja noch nicht mal ein Schaf, es ist ja noch ein Lamm. Die laufen normalerweise weg, sind Fluchttiere, die hauen sofort ab, wenn sie so einen Panther sehen. Bei jedem Hund kriegen die Panik und rennen weg. Selbst wenn ihr auf ein Schaf zugeht, es wird immer weggehen. Und dieses Lamm wird aber siegen. Wenn Jesus kommt am Ende der Zeit, ist die Frage, wie wird er kommen? Als Sieger. Aber anders, als ihr euch das vorstellt. Er wird auch als Lamm kommen. Ich freue mich sehr auf den Tag, wenn Jesus kommt, weil ich unheimlich gespannt bin. Ich habe auch so meine Bilder vor Augen, wie das alles sein wird. Aber ich weiß, diese Bilder sind totaler Quatsch. Es wird ganz anders sein. Und Jesus wird uns alle absolut überraschen. Er wird nicht kommen mit einer Feuershow am Himmel. Das hat er nicht nötig. Ich weiß nicht, wie er kommt, aber auch als Lamm. So wie er gekommen ist in diese Welt, als Kind in der Krippe, als kleines Baby, so ist er gekommen. Er hat es nicht nötig, als großer Herrscher aufzutreten und zu sagen, guck mal, wie toll ich bin. In den Versen 16 bis 18 lesen wir, und die 10 Hörner, die du gesehen hast, und das Tier, die werden die Hure hassen und werden sie ausplündern und entblößen und werden ihr Fleisch essen und werden sie mit Feuer verbrennen. Denn Gott hat es ihnen in ihr Herz gegeben, nach seinem Sinn zu handeln und eines Sinnes zu werden und ihr Reich dem Tier zu geben, bis vollendet werden die Worte Gottes. Und die Frau, die du gesehen hast, ist die große Stadt, die die Herrschaft hat über die Könige auf Erden. Das Gericht Gottes mit dieser Frau, mit dieser Selbstgerechtigkeit, Selbstherrlichkeit ist, dass sie von ihrem eigenen Tier, auf dem sie reitet, gefressen wird. Sehr oft so. Die Reichen und Mächtigen, die wissen, wie man sich selber gegenseitig das Wasser abgräbt und sich gegenseitig zerfleischt. Jesus nimmt es sehr ernst, diese Hure, die da reitet. Aber wisst ihr, er bestraft sie noch nicht mal. Sie wird bestraft durch das Tier. Sie bekommt das, was sie anderen gegeben hat, zurück. Sie hat sich am Blut der anderen berauscht und jetzt wird sie selber zum Opfer. Alles wird gut. Die Offenbarung ist ein Hoffnungsbuch, weil sie uns aufzeigt, alles wird gut. Weil sie zeigt, dieses Lamm, das am Thron bei Gott in seiner Nähe ist, ist Herr dieser Welt, hat alle Schlüssel, hat alle Macht, kann alles tun. Das heißt, alles, was auf dieser Welt passiert, ist gehalten und getragen. Nicht von irgendeinem übermächtigen Herrscher, sondern von diesem Lamm. Das finde ich so ein wunderschönes Weihnachtsbild, wenn wir so auch auf die ganzen Nachrichten und all das, was so schwierig ist, gucken. Dieses Lamm steht über allem. Es ist ein Lamm. Wie genial, dass Gott uns ein Lamm vor Augen malt. Und nicht irgendwie ein ganz schlimmes Riesentier, das alles zerfleischen kann. Egal wie groß diese Tiere in der Offenbarung sind, die müssen alle vor einem Lamm auf die Knie gehen oder werden von diesem Lamm besiegt. Das ist nicht großartig. Und Gott klärt am Ende der Zeiten alles. Wisst ihr, wir feiern und hoffen als Christen mit Jesus, das Reich Gottes ist am Kommen. Das Reich Gottes wird immer mehr in dieser Welt Wirklichkeit werden. Und wenn Jesus kommt, dann wird dieses Reich Gottes zur Vollendung kommen. Deswegen wird es am Ende der Zeit auch nochmal ein Gericht geben, weil alles nochmal hingerichtet und recht zurechtgerichtet werden muss und auch das gerichtet werden muss, was nicht gut ist. Da wird dann im Feuer verbrennen, alles, was keinen Halt hat, was nicht sinnvoll ist. Aber am Ende steht immer das Lamm. Der Retter der Welt. Am Ende steht immer das Lamm, der sich selbst geopfert hat, weil es diese Welt, diese Erde so sehr liebt. Wir hatten mal in Königsbrunn, als ich als Kinderpastor war, hatten was mit der Nehemia-Geschichte zu tun und haben überlegt, wie wir das für die Kinder darstellen können, haben ein Theaterstück geschrieben und haben da immer ganz viel Aufwand betrieben, haben Stadttore gemacht. Und haben uns überlegt, wie groß machen wir die Stadttore, und dann war klar, wir machen die ganz klein. So dass die Kinder locker durchschlüpfen können und wir Mitarbeiter, wir müssen richtig auf die Knie gehen, müssen uns beugen und dann da reinkrabbeln. Weil wir gesagt haben, die Kinder, denen gehört auch das Reich Gottes. Die sollen da einfach reinmarschieren können, ohne sich Gedanken zu machen, sich den Kopf zu stoßen. Aber wir Erwachsenen, wir haben es manchmal nötig, uns zu beugen. Ins Reich Gottes kommen wir nur gebeugt. Und ins Reich Gottes kommen wir nur mit einem weißen Gewand, ein ganz einfaches Gewand. Die Braut Christi trägt ein ganz schlichtes Gewand, weiß. Diese Hure, die trägt ein scharlachrotes, prächtig, schön, königlich. Ja, wenn du das willst, dann musst du in die Wüste gehen. Alles wird gut. Gott hat einen guten Plan mit dieser Erde. Und manches davon zeigt er uns in der Offenbarung, überrascht uns damit. Und am Ende steht immer das Lamm. Amen. Lass uns noch beten. Jesus Christus, ich danke dir für die Offenbarung, für ein Buch, was fremd ist, was uns manchmal vielleicht Sorgen macht. Und das muss es gar nicht. Es ist ein wunderschönes Buch, wo deine Größe, aber auch diese neue Lächerlichkeit so deutlich wird. Dieses Bild von dem Lamm und auf der anderen Seite ist dieses Tier. Herr, wir wollen dir die Ehre geben, wir wollen dich setzen über alles in unserem Leben, weil wir wissen, du bist das Einzige, was zählt, was am Ende bleibt. Wir können ja nichts mitnehmen in dein neues Reich. Gar nichts. Mit leeren Händen werden wir dastehen. Und sind darauf angewiesen, dass du uns ein Gewand anziehst, was rein ist und weiß ist. Herr, die Gewänder sind schon fertig. Du hast sie uns vorbereitet. Du hast sie uns genäht. Du bist dafür in den Tod gegangen und hast uns deine Vergebung versprochen für immer und ewig. Und heute wollen wir dich anbeten im Herzen. Das Kind in der Krippe ist dieses Lamm. Das Lamm, das alle Schlüssel hat, das überall reinkommt, dem alles gehört, das alle Macht hat. Und doch bist und bleibst du unser Lamm, das Lamm Gottes. Amen.